jemand zu dir gesagt hat oder ob du selber schon gedacht hast, die Hoffnung stirbt zuletzt. Hat es jemand schon mal gehört? Wenn ich es höre, widerspreche ich immer, weil ich sage, die Hoffnung stirbt nicht zuletzt. Sie stirbt auch nicht als erstes. Denn nach meinem Verständnis stirbt die Hoffnung nicht. Das sagt uns zumindest Gottes Wort. Und ich denke, für uns Menschen ist es wichtig und es braucht einen Grund, Hoffnung zu haben. Man kann auf Menschen oder auf Objekte seine Hoffnung setzen, aber Hoffnung besteht nicht einfach nur, weil es Hoffnung ist. Man kann auch nicht einfach Liebe nur, weil Liebe Liebe ist, sondern es gibt jemanden, den man liebt oder etwas, das man liebt. Und so braucht man auch in der Hoffnung etwas, worauf man hofft. Und wenn man denkt, die Hoffnung stirbt zuletzt, dann auf was hoffst du denn in deinem Leben? Was ist denn deine Hoffnung? Und worin ist sie begründet? Worauf setzt sie sich? Als ich mich mit der Hoffnung beschäftigt habe, es geht nun schon ein paar Monate, da habe ich mir wirklich Gedanken gemacht und gesagt, wie kann man das so in die Gemeinde reintragen? Auch das, was mir selber wichtig ist. Wie kann man da der Gemeinde auch in dieser Zeit ganz neu diese Hoffnung weitergeben, vermitteln. Und aus 1. Korinther 13, Vers 13, dass Glaube, Liebe und Hoffnung nicht vergehen werden, das war meine Inspiration auch in unserer Kreativecke hinten, dass ich mir gesagt habe, ja genau, das sind die drei Dinge. Der Glaube, die Hoffnung und die Liebe. Die werden nicht vergehen. Man nennt sie in der katholischen Kirche auch so Art göttliche Tugend. Wie auch immer. Ich habe mich da intensiv mit der Hoffnung auseinandergesetzt und die wollte ich euch einfach heute auch mal mitbringen. Diese Hoffnung, weil ich glaube, dass wir sie in unserer Zeit enorm dringend brauchen. Und dazu ist mir ein Psalm wichtig geworden. Aber ja, wenn du mir noch meine Brille suchen könntest. Ach, ich habe sie doch hier. So ist es. Ich habe immer gedacht, warum sehe ich so unscharf? Ja, diese Hoffnung, die letztlich uns ja berühren soll, auch in unserem Herzen. Und ich war am Freitagabend im Gebet und habe gesagt, Herr Jesus, ich war auch im Gottesdienst dort in Erkrath, erzähle ich nachher noch was dazu. Und habe gesagt, Herr, ich hätte so gern ein Zeichen, dass es für deine Gemeinde wichtig ist, dieses Thema der Hoffnung. Und ich stand so vor meiner Handybibel und habe meinen Predigttext vor Augen gehabt, über den ich gerne sprechen wollte. Und dann ging der Regionalleiter von W2, also Düsseldorf und so weiter, Julian, wir haben sonst überhaupt nicht viel zu tun, außer bei dem Ranger, nach vorne und gibt einen Bibelvers aus Römer 5 über die Hoffnung weiter. Wisst ihr, das ist so der Hammer. Natürlich sollte nochmal der Inhalt einen ermutigen, weil Gott unsere Hoffnung ist und so weiter. Aber schon allein für mich war es eine Bestätigung. Und Gott hat mich dann bewegt und ich bin dann auch nach vorne gegangen und hatte ihn bestätigt, indem das, was er gesagt hat, dran und richtig war. Und wisst ihr, wenn man so eine Erfahrung machen darf dann für eine Predigt, dann hat man einfach eine innere Gewissheit und weiß, ja, auch für euch soll und darf dieses Thema heute Morgen ein ganz besonderer Anker, ein ganz besonderer Hoffnungsträger sein, der euch da unterstützt. Und so habe ich Psalm 62, Vers 6 und 7 mitgebracht. Und zwar auch aus diesem Grund, weil mir das so bewusst wurde, diese Verbindung zwischen der Hoffnung und der Ruhe, die da drin sitzt. Wir kommen ja auch nochmal aus diesem Gedanken von der Sabbatwoche, von der Allianz her, wo wir uns damit mit dieser Ruhe beschäftigt haben. Und da fängt David an mit, sei aber nur stille zu Gott. Da geht es nochmal um diese Ruhe, ruhig zu werden. Ja, was prägt uns denn, wenn wir ruhig werden? Sind es die Nachrichten? Wenn man dann mal abends zur Ruhe kommt, ich kenne das ja auch, oh Mensch, 7 Uhr oder 8 Uhr, je nachdem, wie es dann an dem Abend halt passt, dann setzt man sich mal hin und legt die Füße hoch und dann schaut man Nachrichten. Und dann kommt man zur Ruhe. Und was kriegt man dann mit von der in seiner Ruhe? Genau das, was ich hier unten gemalt habe. Hauptthema Unwetter, Krieg oder Seuchen. Hunger habe ich jetzt noch nicht Zeit gehabt, das auch noch drauf zu schreiben. Das ist auch noch ein Punkt, der eigentlich ein großes Thema ist. Aber diese Dinge prägen uns in unserer Ruhe. Da, wo wir uns einmal hinsetzen, dringt auf uns das ein, was im Prinzip die Welt gerade in den Bann versucht zu ziehen. Aber darüber stehen andere Zeichen. Zeichen, die Gott uns Menschen gesetzt hat, die nicht von dieser Welt sind, sondern von ihm kommen, darüber sind, aber hineingegeben in unsere Zeit und in unsere Welt. Also das sind so meine Gedanken, die ich dabei hatte. Und das darf uns Hoffnung machen, das darf dir und darf mir Hoffnung machen. Gott gibt uns eine Stille. Er sagt, hey, werde doch ruhig. Und jetzt ist die Frage auch heute Morgen, und deshalb fand ich es gut, dass wir wirklich mal richtig auch diese Zeit hatten zur Stille, sagen, jetzt werden wir mal ruhig. Wir dürfen auf ihn hören. Wir haben einen tollen Lobpreis gehört, es durfte in unser Herz hineindringen und wir konnten einfach mal in einer geistlichen Atmosphäre Ruhe haben, zur Stille kommen. Weil meine Seele braucht das. Da heißt es dann, aber sei stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Ich bin mir sicher, wenn wir diese Stillen, diese Konzentration auf ihn uns nicht gönnen, dann wird unsere Hoffnung immer weniger werden auf das, was Gottes Wort uns zusagt und was er möchte, dass in meinem und deinem Leben an Frucht sichtbar wird. Hoffnung, dieses überzeugte Gefühl, dass das, was du erwartest, kommt. Nicht diese Hoffnung, naja, vielleicht 50-50, sondern diese Hoffnung, von der die Bibel spricht, ist eine innere Gewissheit. Das ist etwas wirklich Festes. Wenn wir in Hebräer 11 reinschauen, Vers 1, da ist diese Hoffnung verankert in Gott, der verlässlich ist. Und das habe ich gedacht, das dürfen wir heute Morgen einfach mal miteinander anschauen. Aber sei nur stille, das kann auch heißen, wartend zu Gott, wenn man es aus dem Hebräischen übersetzt. Meine Seele, das meint dieses Innere, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels oder eben Stein. Es soll etwas sein, das fest ist, nicht Sand, das wegfließt, sondern ein fester Untergrund, mein Fels, meine Hilfe, an der Stelle zu Hilfe passt auch Rettung, und mein Schutz, übersetzt genauso auch Burg oder Festung. Es ist nicht nur ein kleines Schild, wo du hier oben und rechts und links und unten vorguckst, sondern ein Massiv, hinter dem du stehen darfst. Ein echter Schutz. Dass ich nicht fallen werde. Bei Gott ist mein Heil. Es ist sogar verwandt. Ich habe nachgeschaut mit der Hilfe. Hilfe und Heil sind im Wortstamm ganz eng verwandt, kann auch mit Rettung übersetzt werden. Und meine Ehre, Ruhm, der Fels meiner Stärke, meine Zuversicht oder Zuflucht bei Gott. Wow, was hat hier David alles zusammengesammelt, so in drei Verse rein, wie er Gott erlebt hat und sieht. Und er war ja jemand, der auch aus der Not kam. Wir müssen da dran denken, dass die meisten Psalmen auch in der Zeit entstanden sind, wo er noch bei seinen Tieren zupfte und seine ganz anderen Vorstellungen hatte. Und ich glaube, dass er oft dann auch, da andere sind später auch entstanden, gar keine Frage, aber dass er oft auch auf diese Zeit der Stille nochmal zurückgreifen konnte, über seine eigenen Lieder, seinen eigenen Lobpreis. Glaube und Hoffnung gehören ganz eng zusammen. An was glaubst du, worauf setzt du deine Hoffnung? Es braucht beides einen Grund, eine Festigkeit. Und jetzt bringe ich euch mal noch eine Geschichte mit. Ihr könnt euch vorstellen, ich war jetzt Freitag, Samstag mit den Rangern zusammen. Die Rangerleiter von den Stämmen waren wir in Erkrath und hatten große Versammlung, einmal im Jahr ist es. Und da kam dann auch die Bundesleitung mit dazu, Teile davon. Und ich saß dann mit einem Bundeswart zusammen, mit unserem Bundeswart, und habe mit ihm gesprochen und gesagt, Donny, erzähl mal, wie geht's euch so in der Vorbereitung für dieses große Camp? Und da sagte er, weißt du, das Ganze hat schon vor Corona angefangen. Und wir hatten nie Zweifel daran, dass wir das 2022 durchführen sollten. Also, das finde ich schon eine krasse Aussage, denn ich weiß allein von unserer Region W6, wie viel Leiter der Stämme hier Zweifel haben, ob diese ganze Geschichte vor allem im letzten Jahr Sinn macht, in diesem Jahr so ein Ding zu planen. Aber er hat eine Sache rausgegriffen und da habe ich gedacht, die möchte ich euch auch mitteilen. Er sagt, wir brauchen ja, ich habe ein Bild mitgebracht von dem letzten Bundescamp 2014, so eine Arena. Das war jetzt für nur 15.000, wir brauchen dieses Mal halt eine für 20.000, das heißt, sie muss noch ein bisschen größer werden. Und so haben sie bei 10 Anbietern in Deutschland, die das überhaupt machen, das sind alle, mehr gibt es hier in Deutschland gar nicht, angefragt und sich Angebote rausgeben lassen, wofür nach 4 in die engere Auswahl kamen. Davon haben sie dann sich mit einem getroffen, den Vertrag aufgesetzt und hingeschickt. Unterschrieben und sozusagen zum Unterschreiben zurück. Letztes Jahr im Sommer hat er erzählt, dann haben sie gesagt, Entschuldigung, eigentlich der Vertrag ist ja zurückgekommen, nee, ist noch nicht zurückgekommen. Ja, müssen wir uns drum kümmern. Dann ging das nochmal nach 2 Wochen, Mensch, der Vertrag, oh nee, haben wir noch nicht, müssen wir uns noch drum kümmern. Dann kamen die großen Ferien, die ganzen Camps, ist man beschäftigt. Irgendwann dann Ende September, Mensch, ist eigentlich der Vertrag da, oh nee, der ist noch nicht gekommen, da müssen wir jetzt anrufen. Dann haben sie angerufen und dann kam raus, dass der, mit dem sie verhandelt haben, nicht der Chef war. Und dann mussten sie hinfahren und sind dann mit dem zusammengesessen, mit dem Chef. Und der Chef hat gesagt, solange ich hier in dieser Firma Chef bin, wird der Vertrag nicht unterschrieben. Jetzt wurde es etwas knapp. Das war ja schon ein paar Jahre Vorbereitung, die ganze Kiste. Und als dann neue angefragt wurden, ich meine, ohne das Stadium, wie wollen wir ein Bundescamp machen? Wenn man nie zusammenkommen kann, dann ist es sehr, sehr seltsam. Und dann haben sie überall rum gefragt und in ganz Deutschland haben alle gesagt, 22 wollen alle Events, wir sind ausgebucht. Also es muss sämtlichste Großveranstaltungen in diesem Jahr noch geben, weil alle nachholen wollen, was die letzten 2 Jahre verpasst wurde. Also wurde europaweit ausgeschrieben. In Frankreich nichts zu machen. England ging nicht. In London gibt es eine Veranstaltung direkt zu der Zeit, wo wir auch sind. So sind wir dann Richtung Osten und liebe Leute in Polen, die haben gesagt, wir können uns vorstellen, aber so viel, wie ihr braucht, haben wir gar nicht. Man muss sich vorstellen, das wusste ich auch nicht, man kann das nicht aus einem Gerüstbau machen, wie man hier die Flächen an den Häusern sieht, weil so dachte ich immer. Ich habe gesagt, Mensch, die Stangen, die sind doch zuhauf überall. Und sagt er, nein, ein Eventgeschäft geht es um Menschenleben. Das muss eine besondere Güte sein, das heißt, es muss Eigentum der Firma sein, die dürfen es nicht leihen. Es muss ihnen gehören, weil sie dafür dann haften für ihr eigenes Material. Das wird auch nicht ein anderer abbauen, sondern sie müssen es pfleglich behandeln, weil darauf Menschen stehen. Also es sind ganz andere Bedingungen, die Eventgeschichte. Und über den Vertrag dann hat ein lieber Unternehmer in Polen dann sich Sachen noch zugekauft und wir hatten letzte Woche den Vertrag für 20.000, die letzten Plätze, die wir gebraucht haben, weil er selber erstmal gucken musste, ob er das Material noch zusammenbekommt. Und die Bundesleitung hat gesagt, zu keiner Zeit hatten wir Zweifel, das Camp durchzuführen, weil sie ihre Hoffnung auf Jesus setzen. Sie sehen darin den Weg Gottes, den sie gehen sollen. Also wenn man das so zuhört, finde ich, ist es mega spannend. Wer von euch interessiert sich groß für Eventgerüste? Wahrscheinlich niemand. Aber wenn man den Kontext dann kennt und sieht, hey, das hat ja was mit uns zu tun, mit unserer Planung vor Ort und was Leiterschaft hier abfedert, was bei uns an der Basis überhaupt gar nicht ankommt, ist enorm. Und ich fand es so stark, wie unsere Leitung, auch der Royal Ranger dort, eine geistliche Haltung haben und sagen, wir machen das mit Gottes Hilfe. Nicht, weil wir es können, nicht, weil wir Erfahrung haben von anderen drei Camps, nicht weil, sondern wir hatten das Ding am Anreisetag, ich denke, Regina weiß es auch und Thomas, die waren ja dort auch in der Ding, auf dem Camp, in der Verwaltung, nicht genehmigt gehabt. Bis 4 Stunden, bevor unsere erste Veranstaltung da drin stattfinden sollte. Wir haben es nicht genehmigt, jetzt durfte keiner rein. Und ich habe es noch gesehen, wie sie über den Platz gelaufen sind mit dem TÜV und so weiter. Und man grüßt sich ja und du hast gemerkt, spannend. 4 Stunden. Auch da haben sie auf Gott gesetzt, bis sie dann den Stempel gekriegt habt, okay, ihr dürft die Kinder, die Erwachsenen auf die Bühne lassen zum Zuschauen. Solche Sachen sind nicht, wollen wir da mal hingehen oder nicht. Das sind Projekte, wo wir uns ganz eng mit Gott verbinden. Und das darf auch in deinem Leben, vielleicht ist dein Projekt jetzt kein Stadion oder sonst was, aber innerlich für dich genauso ein Riesending, wo du sagst, das schaffe ich nicht, darfst du deine Hoffnung auf Gott, den Herrn, setzen. Und er ist es würdig. Hier war das Problem bei dem Stadion, dass der Untergrund war Wiese. Und das sind ja Tonnen, die da drauf liegen. Und man braucht eigentlich ein Fundament von so und so viel zu so und so viel betoniert, damit die Stützen nicht auf einmal in den Boden reingehen und so ein Ding anfängt zu kippen. Die hatten das aber mit Platten unterlegt eigentlich, aber der TÜV war sich da nicht richtig sicher. So, also das sind viele Dinge, die da zusammenkommen. Und wir sehen, es hat die ganze Woche gehalten beim größten Sturm. Und wir hatten ja wirklich Regen da. Wir sind ja, da war nichts mehr trocken auf der Haut. Musste das auch stehen bleiben, wenn 15.000 Leute drin sind. Und das war schon gut für uns, dass wir Leute haben, die so gewissenhaft sind. Ich möchte den TÜV ja gar nicht schlecht machen an der Stelle. Mir geht es ja auch um unsere Sicherheit. Aber deutlich zu machen, dass wir einen Glauben in einen noch größeren Gott haben, der nicht von dieser Welt auf uns angewiesen ist, sondern seine Wunder und sein Wirken hinzutut. Und das finde ich so genial. Darum, wer diese meine Rede hört, sagt Matthäus 7, 24, und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baut. Und ich habe gedacht, ich nehme die Punkte jetzt mal raus. Jesu Wort, Fels und Stein. Wir haben ja oben gehört, er ist mein Fels, hat David gesagt. Und mir war die Parallele hier an der Geschichte von Jesus deutlich geworden, den Übergang muss ich natürlich schaffen, die uns daran erinnert, dass Jesus sagt, wer meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem Mann, der sein Haus auf Fels gründet. Als nun ein Platzregen fiel und das Wasser kam und die Winde wehten und stießen an das Haus, fiel es nicht ein, denn es war auf Fels gegründet. Und wenn du dein Leben, deine Hoffnung auf diesen Felsen setzt, dann kommen auch solche Stürme, Kriege, Pandemien, was auch immer. Aber dein Leben und deine Hoffnung wird nicht zu Schanden, weil du dich auf Jesus gründest. Dein Fundament wird fest sein. Halte an ihm fest. Können wir Gottes Wort vertrauen? Der eine oder andere nickt. Der nächste überlegt sich noch. Vielleicht denkt auch jemand, naja, ich habe da so meine Zweifel. Du, das ist ganz normal, dass wir Menschen auch Zweifel haben. Das gibt es, auch ein David kennt es. Aber er ruft sich zurück. Er ruft seine Seele in die Ruhe und zählt sich auf, wer Gott ist. Und er sagt, er ist meine Hilfe. Er ist mein Fels. Er ist mein Stein, meine Rettung. Und so kommen wir zum Zweiten. Da heißt es dann im Psalm, meine Hilfe und meine Rettung. Was ist für dich die erste Hilfe? Ich muss immer sagen, meine erste Hilfe ist immer meine Frau. Habt ihr vorher schon gesehen? Oh, meine Brille. Rabia, kannst du mal. So meine erste Hilfe. Im menschlichen Bereich. Aber ist auch im nächsten Bereich die erste Hilfe Gott, die du anklopfst, die du dir rufst und zu der du gehst, die erste Hilfe oder die 112? Also ich finde es nicht verkehrt, die 111 und 110 oder 112 anzurufen als Hilfe. Aber das ist gut, wenn dein erstes Gebet ist, Herr, hilf. In deinem Herzen ein Stoßgebet zu sagen, Herr, ich rechne mit dir. Du bist da und ich glaube und ich hoffe, es wird jetzt gut, was auch immer kommt. Das ist das. Und ich fand hier auch interessant, wie Jesus in Matthäus 9 das Mitleid von den Menschen auch gesehen hat. Vers 35 bis 37 heißt es da, da zog Jesus durch alle Städte und Dörfer in dieser Gegend. Er lehrte in den Synagogen, verkündigte überall im Land und die rettende Botschaft von Gottes Reich. Wohin er auch kam, heilte er Kranke und Leidende. Als er die vielen Menschen sah, hatte er Mitleid mit ihnen, denn sie waren erschöpft und hilflos und Schafe, die keinen Hirten hatten. Also wie Schafe, die einfach umherirren. Und sagt dann, die Ernte ist groß, es gibt nur wenig Arbeiter, sagt Jesus zu seinen Jüngern. Jesus hat Mitleid mit uns, wenn wir Hilfe brauchen. Es hat er damals schon gezeigt, als er durchlief und uns Menschen angesehen hat, hat er Mitleid. Wenn du denkst, naja, sieht Gott mich überhaupt? Bin ich es überhaupt wert? Ich bin ja eh nur Gras, das am Morgen blüht, am Abend verwelkt und verdorrt. Nee, Gott sieht den Einzelnen. Er hat sogar dieses Schärflein der Witwe gesehen, wo die anderen drüber geschmunzelt haben und er gesagt hat, sie hat mehr gegeben als ihr alle. Solche tiefe Dinge sieht Jesus. Und ich darf das heute reinsprechen in dein Leben, wo du Zweifel hast, sieht Gott mich? Ja, er sagt dir jetzt, ich sehe dich. Ich sehe dich. Und bei ihm ist Rettung nahe. Als nächstes, Schutz, Burg. Jesus ist unsere Hoffnung. In Rettung, genau. Also Jesu Gebet ist unser Schutz, unsere Hoffnung, unsere Festung. Wenn wir ins hohepriesterliche Gebet Johannes 17 reinschauen, da hat Jesus schon den Schutz über uns ausgesprochen. Da sagt er in Vers 15, ich bitte nicht, dich nicht, sie aus der Welt wegzunehmen, aber sie von dem Bösen in Schutz zu nehmen. Das ist sein Gebet. Das Gebet Jesu für dich und für mich, die Fürbitte. Sie gehören nicht zu dieser Welt, so wie auch ich nicht zu ihr gehöre. Jesus zieht dich und mich auf seine Stufe. In seinem Gebet sind wir mit ihm echt eins. Das ist ja krass. Er ist Gottes Sohn. Er zieht mich zu ihm ran, dich zu ihm ran. Wir sind auf einem Level. Wir gehören zusammen. Wir gehören nicht mehr zu dieser Welt. Wir gehören zu seiner Welt, zu der neuen Welt. Und da nimmt er uns mit, hatten wir auch in der Taufe ja erstmal letzten Sonntag nochmal deutlich gemacht. In dem hohen priesterlichen Gebet ist seine Fürbitte vor seinem Vater dein und mein Schutz. Wenn dich jetzt es trotzdem trifft, hat er dich nicht geschützt? Hast du nicht geglaubt? Wir dürfen uns ja nichts vormachen. In unserem Alltag wissen wir, dass uns genauso auch eine Seuche treffen kann. Unser Lobpreisteam ist ja jetzt auch leider ausgefallen. Nicht, weil der Schutz versagt hat Gottes. Sondern weil, und das glaube ich fest, wir dadurch müssen und auch immer wieder wissen und erleben dürfen, nee, dazu gehören wir nicht. Aber wir leben noch da drin. Und Jesus hatte auch den Schutz des Vaters und ist trotzdem ans Kreuz gegangen. Den Weg für dich und für mich. Also dieses Durchlaufen, das ist schon jetzt und noch nicht, ist in der Bibel durchgängig. Jetzt schon auf seiner Ebene zu sein, aber noch nicht in dieser völligen heiligen Atmosphäre, finden wir immer wieder. Aber das soll für uns kein Widerspruch sein, sondern diese Hoffnung freisetzen, zu sagen, ja, das ist meine Hoffnung. Auf das schaue ich. Das ist mein Schutz, meine Burg. Und meine Rettung. Jesu Zusage für Heil und Rettung als nächstes. Da fiel mir diese Rettung ein, die Jesus mit dem Zachäus gemacht hat in Lukas 19, Vers 9 oder 8 und 9. Zachäus aber trat herzu und sprach zu Jesus, siehe Herr, die Hälfte von meinem Besitz gebe ich den Armen und wenn ich jemand betrogen habe, so gebe ich es vielfach zurück. Hier hat jemand Jesus erkannt und hat gemerkt, wow, ich habe so viel Schlechtes getan, Mist gebaut. Ich möchte mein Leben grundlegend ändern. Und sagt dann Jesus zu ihm, heute ist diesem Hause Heil oder auch anders übersetzt, wie gesagt, Rettung widerfahren, denn auch er ist ein Sohn Abrahams. Dieses Verändern deines Lebens, dieses ich mache nicht so weiter, wie die Welt es auch tut, sondern ich möchte mich heiligen, ich möchte mich an seinen Tugenden, an Gottes Wort, an dem, was er uns gegeben hat, festhalten, das macht einen Unterschied. Und vielleicht bist du nicht so reich, dass du jeden, den du bisher betrogen hast, das Vierfache zurückgeben kannst. Mag sein. Aber es geht um die Verwandlung der Gesinnung. Das war ein Ausdruck dessen, was in ihm passiert ist. Jesus hat nicht gesagt, ja, weil du ihm das Vierfache zurückgibst, deshalb. Sondern weil Gott das verwandelte Herz gesehen hat. Hat Jesus gesagt, diesem Haus ist Heil und Rettung widerfahren. Davor war Not. Davor war offensichtlich auch Verlorenheit, weil sonst musst du nicht gerettet werden. Wenn du schon gerettet bist, kannst du nicht mehr gerettet werden. Aber er war verloren und durch Jesus wurde sein Leben verändert. Und dann noch als letzten Punkt für heute, Jesu Ausrichtung, die Ehre und der Ruhm. In Johannes 12, 42 bis 44, da geht es auch so drum, auf was richtet man seine Ehre? Wo sucht man Anerkennung? Wonach richte ich mich aus? Da ist es, doch auch die Oberen glaubten viele, also an Jesus, aber um der Pharisäer willen bekannten sie es nicht, um nicht aus der Synagoge ausgestoßen zu werden. Denn sie hatten lieber Ehre bei den Menschen als bei Gott. So heißt es hier. Jesus aber rief, wer an mich glaubt, der glaubt nicht an mich, sondern an den, der mich gesandt hat. Das heißt, an den einen lebendigen Gott, der sich in Jesus Christus offenbart und den wir durch Jesus Christus sehen und erkennen dürfen und können. Ich habe diese fünf Aussagen nochmal zusammengefasst hier für uns. Jesu Wort ist unsere Hoffnung. Diese Hoffnung ist sturmfest. Das ist diese Hoffnung, die dich nicht wegbläst. Auch wenn wir Rekordgeschwindigkeiten vielleicht in unserem Leben erleben, auch in den nächsten Zeiten, da dürfen wir an ihm festhalten. Der Dienst Jesus ist unsere Hoffnung, weil er uns Rettung gibt. Weil er uns rauszieht aus unserer Not, aus unseren Niederlagen, aus unserer Verlorenheit. Jesus gibt uns Hoffnung zu unserem Schutz. Wir denken vielleicht, boah, mir weht der Wind so richtig ins Gesicht. Aber vielleicht denken wir nochmal an dieses Beispiel von dem Stadion, das gebaut wurde, was die Leitung des ganzen Projekts alles abfedert und erträgt. Damit wir kleinen Stammleiter vor Ort mit unserer Stammgeschichte irgendwie dorthin kommen und alles klar geregelt, die Heringe nicht vergessen und die Zeltrisse ausbessern und was auch immer. Für uns große Probleme. Ja, ich will das auch überhaupt nicht kleinreden. Aber was im Vorfeld oben schon alles abgefangen wurde und vorbereitet werden, dass ich mit meinen relativ kleinen Problemen dagegen auch hin kann, so kannst du dir das mit Gott auch vorstellen. Dort, wo dich vielleicht eine Corona-Seuche erwischt oder was auch immer, du Dinge verlierst, steht jemand viel Höheres über dir, der abgefangen hat, was Krankheit, Krieg, Uneinigkeit, Hoffnungslosigkeit für dich und für mich eigentlich bedeutet hätte. Das hat er auf sich genommen, damit wir Hoffnung haben dürfen. Erlösung, Heilung, Befreiung. Das ist der Schutz. Und das hat Jesus im Gebet auch für dich und für mich bereit. Die Zusage unserer Hoffnung ist das Heil Jesu, das er dir und mir gibt. Und auch die Treue ist seine Treue ist unsere Hoffnung, das ist meine Sicherheit. Weil Gott treu ist, auch wenn ich untreu bin, bleibt er doch treu, sagt sein Wort. Versteht ihr, das ist die Hoffnung, die ich hoffe, heute in unsere Herzen hinein predigen zu dürfen, uns deutlich zu machen und den Vers vielleicht mit diesen Hintergedanken nochmal aufzunehmen. In der Stille. Aber sei nun stille zu Gott, meine Seele, denn er ist meine Hoffnung. Er ist mein Fels, meine Hilfe, mein Schutz, dass ich nicht wanken werde. Bei Gott ist mein Heil und meine Ehre, der Fels meiner Stärke. Meine Zuversicht ist bei Gott. Hofft auf ihn alle Zeit, liebe Leute. Schüttet euer Herz vor ihm aus. Gott ist unsere Zuversicht. Amen. Jesus, und auch heute Morgen hast du uns dein Heil in Aussicht gestellt. Es ist dein Anliegen, dass wir unsere Hoffnung auf dich setzen. Es ist dein Anliegen, dass wir zu dir finden dürfen, zu dem wahren Licht, zu dem, der alles für uns tut, dass wir leben können. Ja, Jesus, auch in dieser gefallenen Welt, auch in den Herausforderungen, in dem, was uns ängstigt, da dürfen wir bei dir Schutz finden. Und ich danke dir, dass du uns heute Morgen auch ganz neu vor Augen stellst, was dein Anliegen mit uns Menschen ist. Dass wir hier in diesem Psalm sehen und erkennen dürfen, wofür dein Herz schlägt. Und dass jeder von uns seine Hoffnung ganz neu auf dich setzt. Und ich möchte einfach auch heute Morgen reinfragen, ob hier vor Ort oder auch im Livestream, wenn jemand da ist, der sein Leben, sein ganzes Leben jetzt auf diese Hoffnung, Jesus Christus, setzen möchte, weil er sagt, ja, das brauche ich. Ich hätte es vielleicht schon lang tun sollen. Vielleicht sagt auch einer, naja, ich bin noch etwas unentschlossen, aber ich könnte mir es vorstellen, ich probiere es aus. Darf ich in Jesu Namen werben, tu es. Setz dein Vertrauen ganz auf ihn. Es wird beschenkt, belohnt, mit ewigem Leben, mit seinem Schutz. Er ist deine Rettung. Er hat für dich alles gegeben. Und du darfst in seine Hand kommen. Wenn es da jemand gibt, der darf einfach die Hand heben. Und ich würde gerne noch für ihn beten und nachher dann noch Kontakt auch aufnehmen. Ja, danke schön. Vielleicht gibt es auch jemanden, der sagt, Mensch, die Hoffnung ist mir gerade richtig abhanden gekommen. Ich bin ziemlich verzweifelt, ja gar hoffnungslos geworden. Ich möchte neu diese Hoffnung ergreifen. Ich möchte neu jetzt festmachen und sagen, ja, ich entscheide mich für die nächste Woche und mein Leben. Ich möchte meine Hoffnung auf dich setzen, Jesus. Ich bekenne es heute ganz neu. Dann darfst du auch als Zeichen vor ihm deine Hand heben und sagen, ja Herr, hier bin ich, all meine Zweifel, ich lege sie vor deinem Kreuz ab, ich gebe dir alles hin und ich werde noch für dich beten. Dankeschön, Dankeschön, Dankeschön. Und wo auch immer ihr seid am Stream, Jesus sieht deine Hand, er sieht auch das, was dir wichtig ist. Und Herr Jesus, so komme ich mit denen zu dir, die in ihrem Herzen ganz neu diese Hoffnung, diese Sehnsucht nach dieser Hoffnung, dem festen Glauben haben, dass sie nicht zweifeln müssen, sondern wissen, du bist ihr Fundament und du wankst auch nicht. Und es wird gut werden für ihr Leben an deiner Seite. Heiliger Geist, komm du neu, durchdringe und durchflute ihr Herz jetzt. Herr, schenk du neu diesen Glauben, diese feste Zuversicht, diese Freude an deinem Wort und diese Gewissheit, ja, es ist wahr und es stimmt, es bleibt. Ich kann mich an ihm festhalten. Herr Jesus, und ich danke dir, dass du es jetzt schenkst. Wo wir dich bitten, da gibst du es gerne. Und wenn wir bei dir anklopfen, du verschließt die Türe nicht, du machst auf. Ja, du bist der, der uns umwirbt. Herr Jesus, auch der, der seinen Glauben jetzt ganz neu auf dich setzen möchte, der es einfach ausprobieren möchte und sagt, ja, hier hast du mein Leben. Ich gebe es dir. Ich will dir ganz gehören. Herr, danke für den, der diesen Schritt tut, raus aus der Finsternis hinein in dein Licht. Um Heil, um Segen, um den Herrn zu bekommen, der uns verheißen hat, dass er sturmfest ist, dass er die Rettung ist, dass er uns den Schutz bietet, das Heil und unsere Sicherheit ist. Und so seid gesegnet im Namen Jesu mit der Kraft Gottes aus der Höhe und dieser Gewissheit und dem Glauben, der Hoffnung und der Liebe, die bleiben werden, auch über dein irdisches Leben hinaus. Im Namen Jesu. Amen.